Bevor wir starten in diese Podcast-Folge, muss ich und möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn diese Folge beinhaltet geistlichen Missbrauch, Manipulation und seelische Verletzungen. Wenn du also akut belastet bist, dann hör bitte nur, wenn du dich auch sicher fühlst. Wenn Gottesbilder Wunden sind, wo hört Seelsorge auf und wo beginnt Manipulation? Geistlicher Missbrauch trifft tief ins Herz. Mein heutiger Gast, Nelly Kronwald, deckt auf, wie Religion missbraucht werden kann und wie echte Freiheit aussieht. In dieser Episode erzählt Psychologin und Autorin Nelly Kronwald ihre persönliche Geschichte von spirituellem Missbrauch. Und wir sprechen über die Mechanismen wie Schuld, Kontrolle und toxische Theologien. Wir sprechen über die körperlichen und seelischen Folgen und ganz konkrete Schritte auf dem Weg zur Heilung. Mein Name ist Simona. Ich betreue hier diesen Podcast Beziehungshelden für Team F. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Episode.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Hallo, liebe Nelly. Schön, dass du da bist. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz dolle für diese Zeit, die du dir hier nimmst. Herzlich willkommen. Ja, für mich ist es echt was Besonderes. Ich glaube, du bist diejenige, die für mich gerade der größte VIP ist, der ich schon länger folge. Du machst Podcast, du bist YouTuberin, du bist als Aufklärerin unterwegs und deshalb, ich bin so ein bisschen mehr aufgeregt wie sonst. Aber das macht gar nichts. Ich hoffe, ich bin gut vorbereitet und ich freue mich jetzt sehr, sehr, sehr auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, das macht auch so deine Art aus, glaube ich, dass man das Gefühl hat, ja, das passt.
Ja. Bei dir auch, kann ich dir nur zurückgeben. Es ist einfach entspannt gerade auch so.
Schön,
Ja.
das freut mich. Ja, ich würde direkt einsteigen, voll ins Thema. Und zwar habe ich mir so aufgeschrieben, diese Frage, wann hast du zum ersten Mal gespürt, das ist nicht von Gott. Das kann nicht sein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das schadet mir.
Du meinst in meiner Beziehung dann mit Jesus, genau. Also ich bin ja im christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich muss schon sagen, ich hatte auch tatsächlich meine Momente mit Gott. Also ich hatte irgendwie doch eine Beziehung, gerade weil ich auch jede Woche zum Gottesdienst gegangen bin und ganz viel auch dienstlich dort unterwegs war. Also ich habe im Chor gedient, ich habe dort gesungen, dann auch mit den Jugendlichen viel unternommen und auch in der Kinderstunde teilweise mitgeholfen. Und da war viel einfach, ja, Gottesbezug da. Aber im Nachhinein kann ich einfach sagen, dass diese Beziehung total, ja, schädlich war für mich, weil ich Gott wirklich verzerrt wahrgenommen habe. Ich habe mir ein Bild von ihm geschaffen, das total, destruktiv war. Das war so negativ geprägt. Also es gab auch natürlich gute Momente, aber hauptsächlich war er für mich ein strafender Gott. Jemand, vor dem ich Angst habe, der mich jederzeit bestrafen kann. Und vor allem hatte ich Angst, dass ich nicht in den Himmel komme. Dass ich etwas tue oder etwas unterlasse, was dazu führt, dass ich nicht in den Himmel komme. Und das war ganz schrecklich, auch schon als Kind. Und ich habe, glaube ich, so, also so einen Moment, wo ich gedacht habe, boah, das, irgendwas stimmt hier nicht, hatte ich vielleicht gar nicht so direkt, aber es waren so gehäuft, also es hat sich gehäuft an Momenten, wo ich zum Beispiel sonntags nach Hause gefahren bin und wirklich gedacht habe, wow, das ist ein Spiel. Das sind zwei verschiedene Welten, Nelly. Du bist im Gottesdienst und bist da, tust, also bist so gefühlt heilig unterwegs, hast die perfekte Kleiderordnung, also, und so wurde halt eben gesagt, eine Frau sollte einen Rock tragen, dann ist sie vor Gott irgendwie angesehen. So, und ein Kopftuch angehabt und gebetet und gesungen und dann nach Hause gekommen und plötzlich war Gott überhaupt kein Thema mehr. Sonntags nach dem Gottesdienst wurde dann sich einfach getroffen mit Freunden, mit Familie und dann war er kein Thema mehr. Und so ging es von Montag bis Samstag. Und Sonntag war dann wieder so ein bisschen Gott Thema oder mal in so einer Bibelstunde oder im Gebetskreis. Dann war er mal Thema, aber es waren wie so zwei Parallelwelten und die haben mich dann dazu geführt, mich zu hinterfragen, ist das wirklich alles? So möchte ich eigentlich gar nicht leben. Also entweder möchte ich all in mit Gott gehen oder vielleicht ist auch der richtige Weg, da ganz rauszugehen.
Also damit wir es richtig verstehen, eigentlich kommen so zwei Welten zusammen, dass du in einer Beziehung warst, die sehr destruktiv war und mit Missbrauch viel zu tun hatte, plus dein Umfeld von der Gemeinde, auch geistlicher Missbrauch. Das heißt, du hast echt einen so doppelten, fetten Rucksack. Ach, krass, das kann ich mir sehr belastend vorstellen. Für viele ist es vielleicht, ich sag mal, nur eins, ne, was schon schlimm genug ist, bei dir war es noch so doppelt.
Ja, das war irgendwie so eine Verkettung von vielem. Das war geistlicher Missbrauch, da war emotionaler Missbrauch, was auch geistlicher Missbrauch eben beschreibt, aber emotionaler Ebene auch in der späteren Ehe, die ich geführt habe. Und ja, es war schon, glaube ich, ein schwerer Rucksack, den ich da diese Jahre übergetragen habe.
Und du sprichst von in der Vergangenheit, du hattest diesen schweren Rucksack, da kommen wir später noch dazu, wie da dein Weg war, diesen Rucksack abzulegen, abzustreifen. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Aber lass uns noch mal so einsteigen, um auch vielleicht unsere Zuhörenden so mitzunehmen. Hast du das am Anfang so gemerkt? Oder wann war dieser Punkt, dass das eigentlich belastend ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass das so schleichend ist und dass man... vielleicht magst du uns kurz mit hineinnehmen, so eine Geschichte. Bist du da reingeboren worden oder hast du dich später zum Glauben bekannt oder,
Genau, also ich bin quasi reingeboren. Mein Papa ist Gemeindeleiter einer freien evangelischen Kirche und ja, ich habe von klein auf eigentlich eben dieses Gottesbild so wahrgenommen, bin da drin groß geworden, was auch sehr stark auf Leistungen beruht hat und, ich weiß zum Beispiel einen Moment, von dem ich berichten kann. Ich hatte dann ab 15 Jahren eine Beziehung angefangen. Die war eigentlich auch nicht erlaubt, aber es war irgendwie doch in Ordnung. Also es war irgendwie so ein Hin und Her. Auf jeden Fall waren meine Eltern auch eingeweiht. Aber da war halt viel mit nicht drüber reden. Also man hat sehr viel geschwiegen, man hat nicht offen darüber gesprochen irgendwie. Es war irgendwie geduldet, aber genau, es war irgendwie doch für uns zwei auch so eine, ja, heimliche Beziehung nicht, aber es wurde halt eben nicht so offen drüber gesprochen und weil auch das zum Beispiel das Thema Sex gar nicht in unseren Kreisen überhaupt, das ist so ein schambehaftetes Thema, darüber wurde eben nicht aufgeklärt, nicht gesprochen und irgendwann sind wir dann, hatten wir vorehelichen Sex und da, also wir waren insgesamt 6 Jahre dann auch in der Fernbeziehung zusammen und das war dann vor der Hochzeit, mit 23 habe ich geheiratet oder 22, genau, kurz vor meinem 23. Lebensjahr. Und da war das für mich so ein Moment, an den ich mich ganz stark noch erinnere, der mir sehr viel Schmerz verursacht hat, weil ich bei meiner Hochzeit dann da saß, ich weiß noch, in meinem wunderschönen weißen Kleid und habe mich so nicht würdig gefühlt, dieses Kleid tragen zu dürfen, nicht würdig gefühlt, da vorne zu sitzen, weil hätte ich diese Sünde des vorehelichen Sexes benannt, dann wäre ich ausgeschlossen worden aus dieser Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft war für mich früher einfach alles. Das war mein System, in dem ich aufgewachsen bin und ich wollte da nicht raus. Ich hatte Angst davor, was Menschen sagen werden. Ich hatte Angst davor, dass ich meine Eltern beschäme damit. Ich wäre mit dieser Offenbarung einfach, hätte ich mit der Konsequenz leben müssen, dass ich ausgeschlossen werde und auch nicht offiziell heiraten darf. Also das ist auch eine Konsequenz. Man dürfte dann nur standesamtlich heiraten und nur in kleinem Kreis. Und das wollte ich alles verhindern. Wir haben uns dann entschieden, das nicht zu beichten, nicht weiterzugeben, nicht an den Brüderrat, dazu wären wir verpflichtet gewesen, aber das haben wir nicht gemacht. Und so saß ich vorne und wollte so gerne das rausschreien. Ich habe es nicht getan, ich habe es nicht bekannt. Und gleichzeitig will ich diese Heirat. Und es war es war so eine Zerreißprobe in dem Moment für mich, weil ich mich auch vor Gott so unwürdig gefühlt habe. Gott, segnest du überhaupt meine Ehe? Bist du gerade hier oder bin ich es überhaupt würdig jetzt, dass du in unserer Nähe bist, in unserer Mitte? Und das war schon ein ganz, ganz krasser Moment für mich, ja. Und so bin ich quasi in meine Ehe gegangen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, aber es gibt noch natürlich ganz, ganz viele andere, wo ich ja das immer wieder so gespürt habe. Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da habe ich ein ganz komisches Bild von Gott. Ja.
Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man da auch keine Alternativen hatte und die Perspektive sehr gering ist, dann denkt man erstmal, ja, das muss so sein. Das ist so von Gott gewollt. Es fühlt sich zwar nicht gut an, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja. Und jetzt hast du ja den Weg vor dir oder hinter dir und bist jetzt da, wo du jetzt bist, und du unterstützt ja ganz aktiv Menschen beziehungsweise ganz konkret Frauen und hilfst ihnen, die in ähnlichen Situationen sind, und hilfst ihnen daraus. Wie kam das? Weil du hast ja auch Psychologie studiert. Wo war das, dieser Moment, wo du gedacht hast, da muss sich was ändern? Kannst du dich daran noch erinnern?
Genau, ja, sehr, sehr gut. Genau, also ich bin dann in diese Ehe gegangen, und dann hatten wir 6 Jahre, waren wir in der Ehe, fast 7. Und die war tatsächlich auch mit sehr viel Leid geprägt. Und dann kam ein Moment, wo mein Ex-Mann damals gesagt hat, meine Tochter war dann 1,5 Jahre alt, dass er kein Leben mehr mit uns zusammenleben möchte, und hat einfach gesagt, du musst unser Zuhause verlassen mit dem Kind. Und ich weiß noch, das war eine ganz, ganz schwere Zeit. Ich bin dann Gott sei Dank zu meiner Schwester gezogen, sie hat uns aufgenommen. Und in dieser Zeit, es hat sich alles in meinem Leben verändert. Gott hat einfach diese Momente, wo ich zu ihm geschrien habe, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann es und nicht mehr weitermachen, ist es wirklich alles? Diese Momente hat er genutzt und hat zu meinem Herzen so krass gesprochen, dass das einfach alles verändert hat. Ich war auf einer christlichen Konferenz, und dort wurde, genauso wie ich das eigentlich schon mein Leben lang gehört habe, über das Kreuz Jesu gesprochen. Was hat Jesus für uns am Kreuz getan? Ich weiß noch diesen einen Moment, wo das in mein Herz so tief reinkam. Und das, was ich am meisten in diesem Moment gespürt habe, mir ist vergeben. Endlich. Endlich. Ich muss nicht noch 50 Mal sagen, Gott, bitte vergib mir. Mir ist vergeben. Und es rührt mich wirklich heute noch zu Tränen, weil das genau das war, womit ich so viele Jahre gestruggelt habe. Immer wieder, Gott, ist mir vergeben. Bin ich wirklich deine Tochter? Kann ich wirklich zu dir kommen? Und Gott sprach mir in diesem Moment zu, ja, Nelly, guck mal, das am Kreuz beweist alles. Und das ging wirklich vom Kopf ins Herz. Es war wie eine Explosion. Ich habe danach die Zeit einfach das so genossen, in seiner Gegenwart zu sein, dass ich das darf. Das war für mich einfach, das hat alles gesprengt. Ich darf wirklich, wow, ich bin seine Tochter. Und das habe ich dann wirklich danach die Monate nur noch genossen. Ich darf bei Gott sein. Er liebt mich. Ich darf in Beziehung mit ihm sein. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ich will mein Leben nie mehr wieder ohne dich leben. Nur noch an deiner Seite, nur noch für dich, mit dir, weil du dein Leben für mich gegeben hast, gebe ich dir meins. Und so wurde Galater 2,20 zu meinem allerliebsten Vers. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt noch lebe, lebe ich für den, der sein Leben für mich gegeben hat. So, und das habe ich Gott zugesprochen. Gott, hier sind meine Hände, fülle sie, tu, was du willst. Und auf eine wundersame Art und Weise, heute bin ich fertig, nach 6 Jahren Psychologiestudium. Ich habe jetzt gerade vor 3 Wochen meinen Abschluss bekommen. Und ich habe damals, ja, danke schön. Und da hat Gott zu mir gesagt, Nelly, auf einer Mutter-Kind-Kur saß ich einer Psychologin oder Psychotherapeutin gegenüber, einfach im Gespräch, weil ich ja so eine schwere Situation auch gerade durchlebt habe. Ich hatte, glaube ich, einen Termin oder zwei bei ihr, wo wir einfach mal drüber reflektiert haben. Und Gott sprach zu mir, Nelly, du wirst auf der anderen Seite sitzen und du wirst Frauen helfen. Und ich dachte mir so, wow, okay, ja, Herr, ich bin bereit. Und ich hatte dort in der Mutter-Kind-Kur so besondere Momente auch mit Frauen, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe was zu sagen, ich darf sie ermutigen. Und so kam das dann, dass ich mich im Immatrikulationsamt hier in Braunschweig eingeschrieben habe, wo ich einfach nur Wunder über Wunder erlebt habe, das ganze Studium hindurch als alleinerziehende Mama, finanzielle Wunder, Wunder beim Lernen, bei Prüfungen, und dass ich heute wirklich sagen kann, wow, Gott, du hast mich da echt durchgeführt, und ich liebe diese Arbeit so, so sehr. Ich liebe sie, mit Frauen zu ermutigen, ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit dann aus? Also die Frauen kommen zu dir, du bietest Online-Coaching oder was machst du? Und vor allem interessiert mich auch, was berichten Frauen? Haben die dann auch solche Erfolgserlebnisse?
Also anfangs hatte ich, als ich mit meiner YouTube-Arbeit gestartet bin, hatte ich sehr, sehr viele Anfragen für so Beratungsstunden. Und ich habe tatsächlich nur akute Beratungsstunden angeboten, weil es so viele Anfragen waren. Das heißt, meistens haben mich Personen angeschrieben, die in einer akuten Situation waren. Und ich habe ihnen zugehört. Ich habe mit ihnen zusammen reflektiert, ihre Situation. Ich bin keine Psychologin, die Ratschläge gibt. Also ich sage nicht, du musst dies und das tun, sondern ich versuche durch gute Fragen, dass diesen Menschen zu helfen, dass er selbst einen Ausweg findet und sagt, das ist mein nächster Schritt. Das ist so, wo ich mein Herz in diesen Beratungsstunden gesehen habe. Warum habe? Weil ich das gerade eingestellt habe, aufgrund von Zeit. Ich starte jetzt tatsächlich meine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Die geht jetzt auch noch mal ungefähr 5 Jahre. Genau, und dann bin ich endlich fertig und möchte dann auch meine eigene Praxis aufmachen. Aber genau, so sieht das aus. Und was ich aber ganz viel gemacht habe, ist tatsächlich auf Frauenkonferenzen zu sprechen. Ich habe auch Seminare zu bestimmten Themen gegeben, auch für Männer und Frauen. Aber so eben, wenn ich über geistliche Themen spreche, da sehe ich sich Frauen eben ganz stark in meinem Herzen, dass ich zu ihnen spreche. Und da habe ich ganz starkes Feedback schon bereits bekommen. Frauen, die auf mich zukamen, die geweint haben, die gesagt haben, Nelly, du kannst es dir nicht vorstellen. Deine Botschaft auf YouTube, ich habe sie paar Mal angehört und es hat mir so viel Mut gegeben und heute ist mein Leben ein anderes. Da stehe ich immer so da und denke so, krass, Gott, was hast du, aus Asche hast du Gold gemacht, ich darf anderen Frauen jetzt helfen, das ist einfach unfassbar schön.
Ja, das ist so schön. Also ich hatte auch gerade so ein paar Gänsehautmomente. Das berührt mich immer wirklich zutiefst, wenn, ja, wie du sagst, aus Asche Gold wird, fruchtbarer Boden, ne? In alle Länder, die einen Vulkan haben, da sieht es ja genauso aus, ne? Oder ich habe mal eine Dokumentation geguckt über einen, ich glaube, es war Australien, wo es immer wieder brennt und wo das ja eigentlich eine Katastrophe ist und viel Schaden dadurch entsteht. Und es gibt eine Blume, die nennt sich Feuerblume, die nur blüht, wenn es gebrannt hat. Sonst würde es diese Blume nicht geben. Und das kannte ich so nicht. Und man findet da im Internet sehr wenig darüber. Das hat mich gerade auch so erinnert. Ja, ich will es nicht nur schönreden, ne? Also es gibt auch viel Leid, was man nicht unbedingt durchmachen muss, nur damit man was Schönes erlebt. Also es gibt ja auch, ne?
Nein.
Ja.
Nein, ich habe auch eine Freundin, die hat gar nicht so schlimme Dinge in ihrem Leben erlebt. Sie hat eigentlich eine glückliche Kindheit gehabt, aber sie wird gerade von Gott auch so krass gebraucht. Also dafür muss man nicht Leid erlebt haben, aber ich denke, gerade für den Dienst, wo Gott mich reingestellt hat, ist es gut, dass ich es nachvollziehen kann, ja.
Voll schön, deine Geschichte. Wie sieht oder wie würdest du es beschreiben, wie echte Freiheit aussieht oder wie sich das anfühlt?
Echte Freiheit hat wirklich mit dem Verständnis zu tun, wie sehr Gott dich liebt, mich liebt. Ich kann es nicht anders definieren, weil du wirst dann frei zu leben. Und Le Jesus hat gesagt, ich gebe euch Leben im Überfluss. Und für viele Christen ist es tatsächlich ein Begriff, den sie nicht ganz gut zuordnen oder definieren können. Was bedeutet das? Freiheit Leben in Überfluss, Leben in Freiheit. Und Gott sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich glaube, das habe ich an meinem Leben erfahren, je mehr ich darin mich damit beschäftige, wie Gott mich liebt, wie er mich sieht, desto mehr komme ich in eine Freiheit hinein, das zu leben, was er über mich sagt. Ich schaue Gott an. Ich schaue das an, was er über mich sagt. Seine Perspektive über mein Leben bringt mich in eine enorme Freiheit rein, weil ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich darf zu ihm kommen. Die Freiheit, die ich spüre, ist, ich darf zum Vater kommen. Ganz gleich, welche Fehler ich auch in meinem Leben tue. Wir versagen alle. Aber durch Jesus Christus, der den ewigen Bund geschlossen hat, haben wir diesen freien Zugang. Und das ist für mich pure Freiheit. Jesus, ich darf zu dir kommen. Ich hatte tatsächlich, das hört sich jetzt auch alles so in der Kurzfassung so vielleicht nach einem schnellen Prozess an, ja. Sie war in einem System, wo geistlicher Missbrauch war, dann ist ihr Gott begegnet, dann ist sie frei geworden, jetzt lebt sie frei. Das kann sich nach einer schnellen, schönen Geschichte anhören, aber tatsächlich ist es so, ich habe Gott so krass erlebt, ich durfte ihn neu wahrnehmen, weil Gott mir in dem Moment auch zusprach, Nelly, das, was du von mir glaubst, das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Du hast mich in einen Bilderrahmen gesteckt und gesagt, in diesem Rahmen agiert Gott, aber das bin ich nicht. Und er hat diesen Rahmen gesprengt und hat gesagt, ich bin so viel mehr. Und ich habe mich auf diesen Weg eingelassen, aber er ist halt eben nicht nur einmal passiert, dieser Umbruch. Ich habe ihn ganz stark erlebt. Ich habe die Wiedergeburt bekommen, Gott sei Dank. Aber ich bin in diesem Prozess und er ist immer noch manchmal so schmerzhaft. Ich denke manchmal, wow, ich habe es begriffen. Gott liebt mich. Ich bin seine Tochter. Und dann gibt es Momente, die hatte ich jetzt gerade erst vor ein paar Wochen, wo ich so eine schwierige Zeit durchleben musste. Die war wirklich schmerzhaft und ich dann wirklich wieder angefangen habe, mich zu fragen, Gott, liebst du mich wirklich? Gott, hörst du mich? Gott, hörst du meine Gebete? Ist dir das wichtig oder lässt du vielleicht auch Dinge zu in meinem Leben, die ich gar nicht ertragen kann? Das war so meine Frage. Was ist, wenn Gott etwas zulässt, was ich nicht ertragen kann? Und dann habe ich wieder begriffen, warte mal, du hast dich wieder davon entfernt zu verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Nelly, du kommst in diese Freiheit wieder hinein, einfach wirklich loslassen zu können, vertrauen zu können, wenn du weißt, wie sehr er dich liebt. Wie sollen wir einem Gott vertrauen und in dieser Freiheit leben, wenn wir nicht wissen, wer er ist? Das ist gar nicht möglich. Ja.
Wenn du über Gott sprichst, oder wie würdest du ihn beschreiben? Also du hattest ja vorher, oder vielleicht nimmst du uns mit hinein, wir haben jetzt einiges gehört, wie du Gott gesehen hast, als eng, als streng, als jemand von oben herab, vielleicht auch mit Gewalt und Macht. Und jetzt, wie sieht dein Gottesbild jetzt aus? Mhm. Also du hast schon gesagt, Liebe, Liebe, Liebe.
Ja, Gott ist einfach mein König geworden. Er ist mein Herr. Er ist derjenige, der gute Absichten für mich hat. Und er ist für mich immer der Vater, der den verlorenen Sohn entgegenläuft. Mhm. Ja, dass er immer mit offenen Armen dasteht. Und gleichzeitig, also Gnade steht für mich ganz weit oben. Und gleichzeitig ist er auch die Wahrheit. Und ich darf ihm vertrauen, dass er wirklich den besten Plan für mein Leben hat und mich an der Wahrheit, die er mir gibt, eben auch festhalten. Beides, so Gnade und Wahrheit ist für mich ganz wichtig, was Gott auch beschreibt. Weil Gott eben uns die Wahrheit auch zuspricht, auch wenn sie uns manchmal nicht so ganz schmeckt. Aber ich weiß eins, dass er mit dieser Wahrheit, die er uns ins Herz legt, eben auch nur gute Absichten hat für unser Leben.
Hm, wie schön, ja. Ja, und sehr, sehr heilsam. Ja, das können wir, glaube ich, ganz gut mittragen und unterstützen. Wir haben ja auch die Seminare Freiheit erleben, Beziehungen klären. Und da müssen wir auch unbedingt noch mehr erzählen, was unsere Teilnehmer dort berichten. Das ist ganz, ganz ähnlich, was du gerade gesagt hast. Also wirklich, wo Gott kommt und man das spürt, wie anders er eigentlich ist. Also wirklich Freiheit erleben, das ist so, so schön. Ja, das sollten ja, viel, das viel mehr Menschen.
Absolut. Und ich dazu fällt mir eben ein Bild ein, dieser Vogelkäfig. Und manche Menschen stehen, die sind schon bereits freigesprochen durch Jesus, aber die stehen noch an der Tür. Und irgendwie kommen sie nicht ganz aus diesem Gefängnis raus. Die Tür steht offen und Jesus hält die Hand entgegen. Und viele wissen aber nicht, wie empfange ich das? Wie kann ich das ergreifen, was Jesus da hat? Und das ist auch so mein Wunsch. Ich habe auch einige Vorträge schon zur Identität in Christus gehalten. Wer bist du in Christus? Komm raus. Er hat für dich ein Leben in Freiheit und das hält er dir bereit, für dich bereit. Und ja, das ist. Ich bin selbst voll im Prozess. Also ich bin lange noch nicht dort angekommen. Ich denke aber, das ist jeder Christ, ja. Wir sind alle im Prozess.
Ja, das auf jeden Fall, das können wir nur bestätigen. Ja. Ja. Arbeitest du, ja, du hast ja gesagt, vorwiegend mit Frauen. Wie sieht es aus, welche Reaktionen bekommst du von Gemeinden und Leitenden? Gibt es da auch Reaktionen oder wirst du da aktiv eingeladen oder ausgeladen? Wie sind da die Reaktionen?
Mhm. Ja, es kommt auf die Gemeinde drauf an. Ich habe einige positive Reaktionen bereits mitbekommen, auch wo Leiter mich angeschrieben haben, gesagt haben, boah, ich bin Pastor einer Gemeinde, ich leite sie und deine Botschaften haben nochmal was mit mir gemacht. Und auch von einigen Gemeinden werde ich mit offenen Armen empfangen. Was ich auch ganz stark fand, zum Beispiel hat ein Leiter mich eingeladen für ein Seminar, das hatte ich 5 Stunden lang gehalten, zu geistlichen Missbrauch. Wow. Wo ich gedacht habe, wow, das ist so stark, dass ein Leiter sich dazu bereit erklärt, weil meine Art von Seminaren halten niemals die ist, dass ich mit dem Finger auf jemanden zeige und sage, du hast das getan, sondern eine Aufklärung kann dazu beitragen, dass sowohl Täter als auch Betroffene, als auch Zuschauer, also die Betrachter, die von außen das betrachten, dass alle ein Wissen darüber bekommen, was es ist und nächste Schritte gehen. So. Also ich habe schon einige positive Erfahrungen erlebt, leider aber auch natürlich negative. Einfach weil diese Botschaft, die ich bringe, die stößt an Menschen. Ich glaube, ich selbst persönlich hätte ich eine Nelly vor ungefähr, ja, sagen wir 10, 15 Jahren gehört. Ich hätte wahrscheinlich mit ihrer Botschaft nichts anfangen können, beziehungsweise sie hätte mich geärgert. Ja. Ich hätte dann gedacht, ach, was erzählt sie da? Woher nimmt sie sich das Recht? Weil ich ganz offen auch über Missstände spreche. Und ja, ich glaube, ich hätte mich über sie geärgert. Aber heute darf ich halt eben darin gehen und ich, auch wenn es nicht immer einfach ist, ich kriege auch negative Kritik. Ich habe auch mitbekommen, wie in Gemeindestunden, also da sind alle Gemeindemitglieder, die sich versammeln, dass dann gesagt wurde, die Nelly Kronwald, die dürft ihr nicht anhören. Andererseits ist das wiederum schwarze PR. So gehe ich davon aus, weil dann die Leute erst recht mal draufklicken.
Genau, so eine Type war ich auch. Ich habe mich in der Brüdergemeinde, bin ich zum Glauben gekommen und da wurde auch immer gewarnt vor manchen Autoren. Damals ja noch Bücher, gab es noch kein YouTube. Und dann habe ich schon gedacht, oh, interessant, okay. Mhm. Ja. Ja. Wolltest du noch was dazu ergänzen?
Nein. Ich finde es nur spannend, ja.
Genau, also bei mir war meine Geschichte nicht ganz so krass mit Missbrauch. Also da bin ich auch sehr dankbar. Ne? Man muss auch eben, wie schon gesagt, nicht alles mitmachen. Aber könntest du noch so ein paar Sachen sagen dazu, woran man das tatsächlich im Praktischen erkennt? Also wir haben jetzt gerade hier über Gemeinden gesprochen und dass manche ja vor dir warnen sozusagen. Das ist vielleicht noch schon ein Hinweis. aber ja, gibt es noch so, ja, woran erkenne ich es konkret? Weil du sagtest auch die Nelly von damals, naja, ob ich der so zugehört hätte. Genau, weil manchmal ist man ja, wenn man tief drin steckt, und es sind ja oft ganz viele Menschen, die sehr loyal sind gegenüber ihrer Gemeinde und gleichzeitig eben auch das Gottesbild. Ne? Sie wollen ja auch niemanden verraten und möchten treu sein. Weil man ja auch, so ist es ja, dass man, wenn man sowas aufbricht, anspricht und wenn das einzigste Umfeld ist, ein stabiles Umfeld, das hier wegbrechen könnte. Genau. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal so ein paar Knackpunkte sagen, ganz deutlich. Ja. Das und das. Achtung.
Ja, sehr gerne. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt und das Privileg, meine Masterarbeit zu diesem Thema schreiben zu dürfen. Und da bin ich noch mal richtig tief in die Thematik reingetaucht. Und für viele ist geistlicher, religiöser Missbrauch, wird er auch genannt, ist ein Begriff, der schwer zuordnungsfähig ist. Also was bedeutet eigentlich geistlicher Missbrauch? Wenn jemand mir mit blauen Flecken entgegenkommt auf der Haut, dann kann ich stark davon ausgehen, hier ist ein körperlicher Missbrauch passiert. Ja? Hier wurde eine körperliche Gewalt angetan. Dann kann mir jemand zum Beispiel von psychischem Missbrauch berichten. Da ist das auch irgendwie zuordnung. Also man kann das irgendwie auch gut zuordnen. Und dann gibt es aber geistlichen, religiösen Missbrauch. Wo geschieht er eigentlich? Geschieht er am Körper? Nein, eigentlich nicht. Geschieht er am Geist? Wird unser Geist dadurch verletzt? Und das ist halt für viele dann so, ja, was ist das? Was bedeutet das konkret? Und hier gibt es tatsächlich keine einheitliche Begriffsdefinition. Wissenschaftler haben sich schon auch viel über diese Thematik oder mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Aber im Grunde genommen, wenn man das gut zusammenfasst, könnte man geistlichen Missbrauch als Kontrolle beschreiben und Zwang. Also man kontrolliert Menschen und zwingt sie zu einem bestimmten Verhalten. Und das geschieht dann meistens, also eben weil es religiös ist, in religiösen Gemeinschaften. Und es ist emotionaler und psychischer Missbrauch, das ist es. Also es ist emotionaler und psychischer Missbrauch, der mit Kontrolle und Zwang in religiösen Gemeinschaften angewendet wird. Das so beschreibt man geistlichen Missbrauch. Und wie sehen konkrete Beispiele aus? Da möchte ich sehr gerne ein paar Beispiele nennen. Und zwar ist ein Merkmal davon kontrollierende Führung. Hier stellt sich ein Mensch, der eine geistliche Position innehat, vor anderen Menschen und nutzt diese Position aus und sagt, ich spreche in Gottes Namen und nutze zum Beispiel das Wort Gottes, um Menschen zu kontrollieren und zu zwingen. Und das Ganze geschieht oftmals subtil, gar nicht so, dass man es sofort erkennen könnte vielleicht. Es sind auch viele ungeschriebene Regeln dabei, ja. Also in manchen sehr konservativen Richtungen wird zum Beispiel indirekt gesagt, man dürfe nicht verhüten. Da bezieht man sich auf diverse Bibelstellen, die aus dem Kontext gerissen werden. Und dann dürfen Frauen eben nicht verhüten und auch, also Ehepaare, und sie werden immer wieder schwanger. Wenn sich ein Ehepaar dazu freiwillig entscheidet, dann ist das, ne, dann ist das wunderbar. Aber wenn man eben dazu gezwungen wird, dann ist das schon etwas, was sehr stark körperlich und psychisch belasten kann. Und dann wird indirekt, also dann wird subtil zum Beispiel nachgefragt, ist bei euch alles in Ordnung oder warum habt ihr jetzt schon 2 Jahre lang keine Kinder mehr bekommen? Hier wird so, ne, von gar nicht direkt, sondern indirekt gefragt. Oder jemand kommt mal nicht zum Gottesdienst. Oh, Bruder und Schwester, ich frage mich, warum du nicht zum Gottesdienst gekommen bist. Ich mache mir Sorgen. Und das kann ernst gemeint sein und ehrlich und liebevoll, aber es kann auch jemanden unter Druck setzen. Ich muss zum Gottesdienst kommen. Und das heißt, jemand nimmt das Wort Gottes, auch zum Beispiel bei mir mit dem Hosentragen, ne? Du darfst als Frau keine Hosen tragen, keinen Schmuck tragen. Da werden Bibeltexte einfach aus dem Kontext gerissen und der Mensch leidet darunter, weil er denkt, anders bin ich vor Gott nicht angenommen. Was auch ganz stark ausgeübt wird, ist zum Beispiel Schweigen. Man wird zum Schweigen gezwungen. Man darf keine Nachfragen stellen. Hier müssten bei einigen schon die Alarmglocken klingen, wenn sie das hören. Also man darf nicht ins Gespräch gehen, man darf nicht Fragen stellen. Wenn man es tut, dann wird man als nicht fromm genug dargestellt. Ich bin der Pastor, du bist, oder Gemeindeleiter etc., du bist nur ein Mitglied. Ich weiß letztendlich, was richtig ist, weil Gott hat mich auf die Position gestellt. Gewalt wird teilweise auch akzeptiert in solchen Systemen. Ja, Gewalt am Körper kommt dann mit geistlichem Missbrauch zusammen, indem man zum Beispiel sagt, züchtet eure Kinder. Das ist etwas, was Gott möchte. Und dann wird Gewalt an den Kindern ausgeübt mit dem Werkzeug der Bibel. Wenn man sich das vorstellt, das ist so schrecklich, dass man sagt, im Namen Gottes missbrauche ich dich. Und das Perfide, das Schlimmste daran ist, dass man wirklich dieses Gottesbild entwickelt und denkt, dieser Mensch missbraucht mich gerade und tut es in Gottes Namen, also ist Gott so.
Ja, genau.
Das ist furchtbar. Ich habe zu meiner besten Freundin gesagt, stell dir mal vor, jemand in einem anderen Land würde Missbrauch betreiben und sagen, ich tue es im Namen von Nelly. Für mich wäre das Schlimmste. Wie kann er meinen Namen dafür missbrauchen und sagen, er tut Gewalt in meinem Namen? Und Gott ist das genauso wichtig. Er sagt, ich möchte nicht, dass du meinen Namen missbrauchst. Ich lasse meinen Namen nicht missbrauchen. Und leider tun es manche Menschen, dass sie diese Macht ausüben über andere Menschen und diese Macht falsch nutzen. Oder zum Beispiel ein großer Punkt ist auch Unterordnung der Frau. Ja. Eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen, wie Christus, so dass eigentlich dieser zweite Absatz, wo es heißt, so genauso wie Christus die Gemeinde liebt, soll auch der Mann lieben, wird außen vor gelassen. Der erste Teil wird dann genommen. Und so werden, was ich halt mitbekommen habe, und das sind zahlreiche Geschichten, wenn Frauen zu Hause missbraucht, körperlich, emotional, Und du hast dich mir unterzuordnen in allem und ich bin dein Ehemann. Es gibt natürlich auch indirekten Missbrauch von Frau zu Mann. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, es gibt nicht nur geistliche Missbrauch in der Hierarchieebene von oben nach unten, sondern es gibt auch von unten nach oben Missbrauch, sodass auch Mitarbeiter, Mitglieder ihre Missbrauch betreiben an den Leitern. Und es gibt es auch auf der horizontalen Ebene, dass Mitarbeiter sich untereinander auch zum Beispiel oder Mitglieder untereinander missbrauchen oder auch im Haushalt zu Hause. Also es ist nicht nur das kirchliche System ein Ort, wo das geschieht, sondern auch in verschiedenen Organisationen, zu Hause, in der Kirche. Ja.
Ja, genau. Also Wahnsinn, verrückt. Mir fällt dazu ein, auch, dass wir schon mal eine Folge zum Thema Manipulation aufgenommen haben mit Katrin Kroll. Das noch ergänzend dazu, ich verlinke das mal in den Shownotes, weil das fand ich auch sehr wertvoll, diese Impulse daraus, weil da geht es ja auch um Manipulation, ganz klar.
Missbrauch. Total, ja.
Genau.
Es ist voll gut, dass du das erwähnst, weil das Wort Manipulation ist eigentlich somit ein Hauptbegriff. Ja, Zwang, Kontrolle durch Manipulation. Ja, total. Manipulativ kann eben auch sein, was ganz viele Mitglieder, ehemals Betroffene berichten, ist eben dieses manipulative Umdrehen. Die eigene Wahrnehmung wird als falsch dargestellt. Genau. Man spricht es an und man sagt, das stimmt doch gar nicht, das habe ich so nicht gesagt. Du nimmst es falsch wahr. Und so führt das langfristig zu wirklich Unsicherheiten der Betroffenen. Okay, ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir? Verstehe ich wirklich alles so falsch? Das ist sehr manipulativ und kann verheerende Folgen haben.
Und dann ist es ja so, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann nennt man das auch Narzissmus, ne? Wenn das die Person oder narzisstische Züge, das ist ja auch wieder so ein Begriff, den sollte man sehr vorsichtig auch gebrauchen und ohne Diagnose. Aber das habe ich so verstanden, dass jemand dann dir die Schuld selbst gibt.
Also es beschreibt nicht direkt Narzissmus, aber das ist eine Verhaltensform, die im Narzissmus vorkommt, also in narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Und zwar nennt sich das Gaslighting. Da wird alles umgedreht. Ja, dann ist der andere immer schuld und nein, das habe ich nicht gesagt und das ist nicht die Wahrheit und das ist deine Wahrnehmung und du bist krank und so weiter. Also da wird Schuldumkehr betrieben. Genau, und vielleicht zu den psychischen Folgen, warum es so wichtig ist, über geistlichen Missbrauch aufzuklären, ist tatsächlich, dass es sich von emotionalen Schäden bis hin zu klinisch relevanten Störungen entwickeln kann. Also ja, PTBS ist ein Schlagwort. Das sind wirklich posttraumatische Belastungsstörungen, die sich entwickeln können, dass Menschen Hilflosigkeit fühlen, Flashbacks danach erleben, Angststörungen, Zwangsstörungen, Zwanggedanken. Ja, das sind so einige Folgen, verheerende Folgen, die da entstehen können. Ja.
Könntest du auch vielleicht, oder was, wenn jetzt uns Menschen zuhören, die in Positionen sind, die dafür Verantwortung tragen, gibt es auch etwas, was man präventiv machen kann? Und man sagt, ja, ich hier vielleicht ein Pastor oder ein Gemeindeleiter zu, wo man sagt, das möchte ich auf gar keinen Fall in unsere Gemeinde, weil ist ja auch richtig, dieser Ansatz, aber was kann man präventiv machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wichtig ist, einfach hier auch an dieser Stelle, vielleicht hört hier jetzt gerade jemand zu, der nichts mit dem Glauben zu tun hat und denkt, wow, es gibt krasse christliche Systeme, will ich das überhaupt? Soll ich mich dem Glauben zuwenden? Es gibt wunderbare Gemeinden, es gibt wunderbare Gemeinschaften unter Christen, Hauskreise und so weiter. Und es lohnt sich, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen, weil Gott ist eben nicht das, was Menschen an Missbrauch betreiben. Gott ist so viel mehr und es lohnt sich, ihm eine Chance zu geben, ihn kennenzulernen. Und warum ich das kurz anspreche, ist, um zu erfahren, was ist eine gesunde Gemeinde, müssen wir die andere Seite der Medaille anschauen. Was sind ungesunde Züge einer Gemeinde? Wenn wir die ungesunden Züge kennen, wissen wir, was ist eine gesunde Gemeinde. Also beides ist wichtig, um das eine und das andere zu erkennen. Und das ist zum Beispiel eine gute Präventionsarbeit, sich da für zu öffnen und zu sagen, gibt es vielleicht in unserer, also erstmal als Leitung auch reflektieren, gibt es vielleicht in unserer Gemeinde, wo wir unbewusst, das kann ja auch wirklich unbewusst sein, geistlichen Missbrauch betreiben. Erstmal das zu reflektieren und dann offen darüber zu kommunizieren, zum Beispiel Referenten einzuladen, die sich mit der Thematik auskennen, offene Kreise zu gestalten, wo man darüber sprechen kann, Beratungsstellen zum Beispiel auch wirklich aufzumachen, wo Mitglieder unabhängig von der Leitung sich jemanden anvertrauen können, wo sie wissen, hier ist ein Ort, zu dem kann ich gehen, hier kann ich alles besprechen, hier kann ich es loswerden und dass man so eine unabhängige Instanz schafft in der Gemeinde. Aufklärung ist, glaube ich, die größte Prävention, dass alle sich informieren, was das bedeutet, was sind Züge einer ungesunden Gemeinde, damit wir das nicht versehentlich betreiben. Genau.
Ja, und das hast du ja schon gesagt, diese Unabhängigkeit, dass es nicht nur in der eigenen Bubble vom großen Verein, vom Dachverein gibt es vielleicht irgendwas. Mir fällt gerade auch eine Gemeinde ein, möchte jetzt auch nicht groß sagen, welche und wo. Da hat so ein Prozess, da ging es tatsächlich auch um tatsächlichen Missbrauch. Und die haben das tatsächlich im Dachverband, haben das versucht, dort zu lösen. Und das hat 20 Jahre brodelte das vor sich hin. Bis irgendwann mal einer den Mut hatte und gesagt, nee, ich breche da jetzt mal die Regeln und wende mich auch an unabhängige Seelsorger und Beratungsstellen. Und dann konnte dieser Heilungsprozess auch beginnen. Und dieses Aufräumen und für Gerechtigkeit sorgen. Also das hat mich sehr, sehr erschrocken. Und finde, das ist auch so ein Warnzeichen, wenn man das so in der eigenen Bubble versucht zu lösen. Da ist es so, die Erfahrung, die ich jetzt so gehört habe, gemacht habe, dass man eher so den Schein bewahren möchte. Und dass die Gemeinde ja nicht, man möchte das ja auch nicht, dass eine Gemeinde oder Kirche in Dreck gezogen wird, sage ich jetzt mal so, ne, sich einen schlechten Ruf bekommt. Aber es gehört auch eben diese Gerechtigkeit und Aufklärung dazu, dass eben sowas nicht mehr passiert. Ja.
Ja, und das ist auch ein Potenzial für die Gemeinde, dass sie wirklich das heilt. Dass das nicht nur nach außen hin eine heile Gemeinde ist, sondern von innen. Ich glaube, das sollte das Ziel jedes Leiters sein, dass das von innen wirklich heil ist.
Ja, und man kann schon sagen, das wäre ein Qualitätsmerkmal, wenn bei den Gemeinden irgendwo auf der Homepage steht, wir arbeiten mit denen zusammen und das sind Kooperationspartner. Und so stellen wir uns auch gern zur Verfügung als Team F, als Kooperationspartner, weil wir eben unabhängig sind und zu uns kommen sehr, sehr viele aus den unterschiedlichsten Kontexten und wir konnten uns auch schon so viele Geschichten anhören. Erschreckende Geschichten, schöne Geschichten, ja.
Sehr gut, ja. Ja, sich jemandem anzuvertrauen ist ein ganz wichtiger Schritt. So stark, dass ihr diese Arbeit auch macht und anbietet. Weil es ist das eine, eben darüber aufzuklären, was ich auch sehr gerne mache. Was es aber in Deutschland noch fehlt, ist vielleicht genau die richtigen Anlaufstellen oder sie noch bekannter zu machen, sie auszuweiten, zu sagen, hier ist eine gute Anlaufstelle, hier ist eine gute Beratungsstelle, die sich spezialisiert hat auf diese Thematik. Da bekomme ich ganz, ganz viele Anfragen. An wen kann ich mich denn letztendlich wenden? Und viele sind ausgebucht, ja. Viele haben dann schon ihre Plätze belegt und können gar keine Hilfe mehr anbieten. Ja, aber das Thema ist tatsächlich etwas, ich glaube, das wird immer mehr kommen. Es ist jetzt gerade noch relativ neu. Also es sind einige Jahrzehnte erst, wo das Thema erst so langsam bearbeitet wird. Mir ist immer auch die wissenschaftliche Seite als Psychologin wichtig. Was sagt die Wissenschaft? Was hat sie darüber herausgefunden? Und da merkt man ja auch, ich habe bei der Bearbeitung meiner Masterarbeit gemerkt, das ist noch jung. Das Thema ist noch nicht lange. Es gibt noch gar nicht so viel Forschungsergebnisse dazu, Studien dazu. Aber wir sind auf dem Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich in 10 Jahren wird das auch in Gemeinden noch ein größeres Thema werden, noch viel mehr Anlaufstellen geben.
Ja, das sind ja auch gute Botschaften. Und ich glaube, dass die Social Media Welt und Internet dazu stark beigetragen hat für die Aufklärungsarbeit. Das ist doch ein guter Weg. Ja, und dich kann man erreichen. Du machst eine tolle Arbeit. Wir hatten es kurz schon angesprochen. Du hast einen Podcast, du hast einen YouTube-Kanal. Du bist auf Social Media zu finden unter den ganzen Namen Wüstenblume.
Das ist tatsächlich eine Aktualisierung, die ist aber noch nicht offiziell. Deswegen, genau, vielleicht an dieser Stelle kurz die Info. Wüstenblume ist eine Art von Podcast, wo ich Frauen interviewe, die aus der Wüstenzeit hinausgeblüht sind. Und das ist eine Podcast-Form, aber meine offizielle Homepage, die ich jetzt gerade erstelle mit meiner besten Freundin, oder sie unterstützt mich dabei, sie macht das, das wird einfach nur Nelly.Grunwald heißen.
Genau, und genau. Du hilfst Menschen einfach wieder neu aufzublühen. Oder überhaupt zu blühen, genau.
Ja, ich bin sehr gerne für Gespräche bereit. Für mich ist es halt nur, ich merke, es hat alles seine Zeit. Und ich werde nach der Ausbildung sicherlich da viel mehr Kapazitäten für haben, ja.
So, meine letzte Frage an dich. Hast du noch so irgendwas Praktisches, wo du sagst, oh, das kann ich jetzt gleich einbauen, das hilft mir total. Ich denke gerade, weiß ich nicht, was hier durch den Kopf geht, irgendeine Atemübung, einen Satz, einen Bibelvers. Eine bestimmte Handlung. Du hast bestimmt auch ganz viel Handwerkszeug, was du gelernt hast. Was hilft dir am meisten oder hat dir geholfen?
Ja, ich ermutige alle Menschen dazu, gerade wenn du gerade zugehört hast, du merkst, ja, ich habe auch so ein verzerrtes Gottesbild. Man muss gar nicht unbedingt geistlichen Missbrauch erlebt haben, um ein verzerrtes oder ein komisches Bild von Gott zu haben. Und da ermutige ich jeden, mach dich auf die Suche, den wahren Gott kennenzulernen. Das ist an erster Stelle in der Bibel zu finden. Tauch einfach in sein Wort ein. Frag ihn, Gott, zeig du mir, wer du bist. Nicht das, was Menschen mir über dich erzählt haben. Es gibt einen Unterschied zwischen kennen, jemand erzählt mir etwas, und erkennen. Ihn zu erkennen, das möchte er. Sagt, sucht mich und ich werde mich finden lassen. Ihn neu wahrzunehmen, ihn mit ihm anders ins Gespräch zu kommen, was einem mega hilft, ist zum Beispiel in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen, die Ruhe zu genießen, zu sagen, Gott, ich höre dir einfach zu. Was sprichst du in mein Leben hinein? Was sagst du über mich? Was sagst du über dich? Wer bist du? Also sich Ruhemomente zu nehmen. Wir haben ja heute mit dem Handy, ja, wir ballern uns ja zu mit tausenden Informationen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis zu unserer heutigen Zeit. Leg das Handy zur Seite, nimm dir die Zeit. Achtsamkeit liegt ja auch darin, dass wir uns bewusst Dinge, ja, dass wir bewusst Dinge wahrnehmen. Und frage Gott einfach, wer er wirklich ist. Und er wird sich dir offenbaren. Er möchte sich uns offenbaren. Das ist auch vielleicht aus der geistlichen Perspektive etwas ganz Wichtiges, aber tatsächlich auch aus der psychologischen. Weil ein Merkmal oder beziehungsweise eine Handlungsweise, eine Intervention nennt sich das in der Therapie, wie man von Dingen heilt, die man erlebt hat, zum Beispiel im geistlichen Rahmen, ist das Gottesbild. Diese verzerrten Denkmuster über ihn werden aufgelöst und neue Denkmuster werden gebildet über ihn. Und das, was du über Gott denkst, so denkst du über dich. Und so wie du über dich denkst, so lebst du deinen Alltag. Dein Alltag kann sich enorm verändern, wenn du dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich? Was denke ich den ganzen Tag über mich, über andere? Was ist meine Identität? Und was sagt Gott über meine Identität? Diese drei Bausteine sind ganz wichtig. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was ich so an dieser Stelle weitergeben möchte.
Wow, vielen, vielen Dank für den Einblick, für die Impulse. Ich fand das sehr, sehr wertvoll. Also ich persönlich nehme wieder sehr, sehr viel mit. Danke, dass du das tust, was du tust, dass du auch, sage ich mal, den Mut auch hattest, das so umzusetzen und dich da einfach reinzubegeben und zu sagen, hey Gott, klar, ich bin dabei, ist nicht selbstverständlich. Also vielen Dank auch dafür und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dich das von Zeit zu Zeit auch manchmal Überwindung kostet. Und ja, da wünsche ich dir, dass du immer wieder neue Kraft schöpfen kannst. Wer mit Menschen zusammenarbeitet, das kann auch manchmal anstrengend sein. Da braucht man auch immer wieder Achtsamkeit für sich selbst und das wünsche ich dir, dass dir das echt gelingt. Und danke, danke, danke für deine Zeit hier, die du dir Zeit genommen hast hier für uns. Danke. Genau, und alle Informationen über dein Projekt. Ich glaube, du hast auch noch eine Umfrage, glaube ich, zum Thema geistlichen Missbrauch. Läuft das noch? Ist das noch aktuell?
Das läuft noch.
Das werde ich alles verlinken in den Shownotes. Also, oder möchtest du noch eine Einladung, worum geht's da, aussprechen?
Ja, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle die Info. Das ist in Zusammenarbeit mit meiner Masterarbeit, aber auch noch darüber hinaus, erstellen wir mit einem Team, das ist der Professor Dr. Forstmeier und Marit Schütz, eine weitere Studierende aus der Universität Siegen. Wir als Dreierteam entwickeln gerade den ersten Fragebogen, der klinisch erfasst, ob geistlicher Missbrauch stattgefunden hat oder nicht. Den ersten deutschsprachigen. Also wir haben einen genommen, der in Amerika bereits validiert worden ist, also entwickelt worden ist. Und wir haben ihn ergänzt mit deutschen Beispielen, also Items. Und das ist quasi, soll den ersten Fragebogen darstellen, der letztendlich dann beantwortet, zum Beispiel in der Diagnose, hat dieser Mensch religiösen Machtmissbrauch erlebt oder nicht? Und diese Studie läuft noch weiter. Wir müssen noch weitere Probanden sammeln, damit wir letztendlich einen richtig guten Fragebogen rausbringen können. Und wenn du möchtest, eine Einladung an dich, an euch alle, da einfach mal sich die Zeit zu nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen. Das trägt ganz viel dazu bei, dass wir zum Ergebnis kommen.
Na, das unterstützen wir doch gerne. Und du findest alles, was wir gesagt haben und noch viel mehr in der Beschreibung. Also nochmal, Nelly, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.